wir hatten es gemeinsam auf dem Herzen, zu dem Thema gemeinsames Gebet im Wort Gottes zu lesen und zu hören. Und das hat mich, das ist was, was mir Freude macht. Und deswegen hatte ich das für mich genommen, das Thema, um das vorzubereiten. Unser Wunsch ist, dass durch diese Botschaft unsere Gebetszeiten, besonders für die unter uns, die als Gruppe zusammenleben, eigentlich jeder hat, ist mindestens zu zweit, hat mindestens einen Menschen, mit dem er zusammen beten kann. Und dass diese Gebetszeiten etwas sind, die unser Herz erfrischen und die wir nicht ableisten, sondern wo wir uns drauf freuen. Das ist das Anliegen, was Gott hat, was wir gerne weitergeben möchten, warum ich lehre. Also das Ziel ist, dass wir einen Weg finden, dass Gebet und besonders gemeinsames Gebet für uns etwas ist, wo wir gespannt darauf sind, wo wir voller Erwartung kommen, wo etwas immer etwas passiert. Also unsere Erfahrung ist so von Jugend an, dass in einem gemeinsamen Gebet Gott handelt und dass in einem gemeinsamen Gebet Dinge entstehen, erschaffen werden von Gott. Ich hatte einen Vers aus dem Prophet Jesaja im Kapitel 56, das ist Vers 6 bis 8. Da sind noch andere Aspekte mit drin, ich lese es trotzdem im Zusammenhang. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Schabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Hier wird der Zusammenhang, der oft im Wort auftaucht, Brandopfer und Schlachtopfer und Gebet. Es gibt ein Geheimnis, dass diese Opfer Gottes sind ein Symbol für das, was wir heute tun, für Gebet vor dem Herrn. Also zwei Schwerpunkte in diesem Text. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Und dann der letzte Teil vom Vers 7. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und Jesus bezieht das im Tempel, zitiert genau dieses Wort. Finde ich so stark, dass das Wort in sich immer eins ist. Und zitiert dieses Wort und haut alles raus, was in das Haus nicht hineingehört, und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich glaube, ihr wisst, wer der neutestamentliche Tempel ist. Wir. Richtig. Wir sind das neutestamentliche Bethaus. Und Jesus sagt, mein Haus, meine Gemeinde, soll ein Haus des Gebetes sein. Und das soll in allen Nationen stattfinden. Dass das schon hier steht, ne? Damit wir hier gemeint sind, wir als Gemeinde, als Gemeinschaften, als Geschwister, die zusammenkommen, um zu beten. Wir sind das Haus Gottes, was das Gebethaus ist. In weiterer Vers, 2. Chronik 2, Vers 4 und 5. Ich glaube, das ist auch bekannt. 2. Chronik 2, Vers 4 und 5. Das betet Salomo. Er wurde auch schon zitiert. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen sollte? Es sei denn, um Rauchopfer vor ihm darzubringen. Dass Salomo eine prophetische Offenbarung hatte über die Bedeutung von dem Haus Gottes, von der Gemeinde, dass es der Sinn, der tiefe Sinn von Gemeinde und von Gemeinschaft ist, dem Herrn ein Rauchopfer zu bringen. Und jetzt lasst uns mal ganz schnell Psalm 141, Vers 2 aufschlagen. Ich hoffe, ich bin auch so schnell. Psalm 141, Vers 2. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Also es ist im Wort die Offenbarung, dass dieses Rauchopfer, von dem Salomo spricht, das Gebet ist vor dem Herrn, Anbetung verschiedener Arten von Gebet. Und aufgrund dessen, was Gott durch Salomo offenbart hat, können wir sehen, dass der Sinn von Gemeinde, der Inhalt, was in dem Tempel Gemeinde stattfindet, Gebet ist. Und jetzt ein Vers noch, zwei Verse aus Offenbarung. Offenbarung Kapitel 8, Vers 3. Am Ende Vers 3 und 4. So, Offenbarung im Kapitel 8. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Also das hat mich tief berührt, dass dieser Zusammenhang im Wort ist, dass der Tempel Gottes von Gott ursprünglich als ein Haus des Gebetes geplant war. Und Jesus das proklamiert, als er die Händler da rauswirft und sagt, mein Haus, sagt Gott, soll ein Bethaus sein. Und eins der Bilder für Gemeinde, ja, manche erinnern sich vielleicht an die Lehre von Matthias Löw, 7 Bilder der Gemeinde. Eins der Bilder für Gemeinde ist, dass wir der Tempel Gottes sind. Wie es auch im Epheserbrief steht, dass wir aufgebaut werden als ein Tempel Gottes, als Gemeinde. Und was in dem Tempel stattfindet, ist Gebet und Anbetung. Das ist etwas, wofür wir ein Haus Gottes sind. Es gibt noch viele andere Dinge und Dienste der Gemeinde, aber Gebet ist ganz zentral. Und dieses Gebet als Gemeinschaft zusammen unterscheidet sich von dem persönlichen Gebet. In unserem persönlichen Gebet vor Gott kommen auch verschiedene Arten von Gebet, sind da wichtig. Da gehört dazu, dass wir unsere Sorgen, unsere Anliegen auf ihm werfen. Da gehört es dazu, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Da gehört es dazu, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm danken. Da gehört es dazu, dass wir die inneren Dinge unseres Herzens mit ihm teilen. Dass wir ihn fragen, dass wir ihm auch, wie das der Andreas gesagt hat, Dinge hinlegen und sagen, Herr, hier verstehe ich dich nicht. Wieso ist das so? All diese Dinge gehören in unser persönliches Gebet mit Gott. Aber es gibt eine Dimension von Gebet, die in dem persönlichen Gebet nicht machbar ist. Das ist, dass Gott etwas erschafft durch die Gebete von verschiedenen Leuten gemeinsam. Und das geht nicht alleine. Und ich versuche das ein bisschen zu erklären. Ganz am Anfang unserer Gemeinde, noch bevor wir Gemeinde waren, haben wir da irgendwie schon angefangen, da drin zu leben. Das ist ein Schatz, den uns Gott gegeben hat, über den wir hätten damals auch nicht erklären können, aber den wir gelebt haben. Wir hatten irgendwie Freude am Gebet. Ich weiß noch, dass damals der Christiane, damals Baumann, mich gefragt hat, wollen wir nicht zusammen für die junge Gemeinde beten, die Jugendgruppe in der evangelischen Kirche. Und sie hatte frisch den Heiligen Geist empfangen, hat mir das schmackhaft gemacht. Und dann habe ich den Heiligen Geist auch empfangen, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und wir hatten eine Zeit lang zu zweit gebetet und wir haben völlig frei, wir haben für die Lehrer in der Schule gebetet zum Beispiel, wir waren da so 13, 14. Und für die junge Gemeinde, weil wir gemerkt haben, Gott will da was tun und was jetzt dort ist, ist nicht das, was Gott dort machen möchte. Und sehr bald kommen Annegret, Axel, Frank, andere schnell dazu. Wir waren dann eine ziemlich verbindliche Gruppe, die gemeinsam gebetet haben. Und der Hauptinhalt unserer Treffen war gemeinsam beten. Und wir hatten das nicht als eine Pflicht empfunden. Wir müssen auch noch beten, damit Gott was macht, sondern uns war klar, unsere Bestimmung ist, gemeinsam zu beten. Da gab es auch manchmal trockenere Zeiten, aber immer wieder waren wir zusammen, um zu beten. Und da wir mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und auch die Gabe des Sprachengebets empfangen hatten, haben wir auch oft gemeinsam in Sprachen gebetet. Und das hat auch unser Gebet wieder inspiriert, dass wir dann wieder in Deutsch Sachen gebetet haben. Und ich bin mir sicher, ich kann es nicht mehr mit Worten wiederholen, aber wir haben für die Gemeinde gebetet. die es jetzt gibt. Wir wussten das nicht, worum wir beten. Aber wenn man vom Heiligen Geist geleitet betet, kann man kindlich Dinge beten, die man sich mit dem Verstand nicht vorstellen kann. Und ich glaube, unsere Jugendlichkeit war da ein bisschen auch ein Vorteil. Und auch, dass wir die ein oder andere Enttäuschung nicht kannten. Und das war sehr gut. Das hat Gott genutzt. Und daher brennt es uns, dass Gemeinde immer eine Gemeinschaft von Gebet ist. Und ich möchte mal was vorlesen, was zu unseren Gebets- und Fastenzeiten, die der Andreas erwähnt hat. Der Heilige Geist durch jemand gesprochen hat, als Auslegung von einem Sprachengebet, zu uns als Gemeinde. Zu viele hören dort auf, wo ich sie prüfen wollte. Zu früh habt ihr aufgehört zu beten. Fangt wieder an. Macht euch auf. Habt Geduld. Mein Wort ist wahr, sagt der Herr. Nehmt mich beim Wort. Ich stehe dazu. Bleibt standhaft. Das ist der Glaube, den ich suche. Und eine wichtige Hilfe bei diesem Standhaftsein und Ausharren im Gebet ist, dass Freude ist im Bethaus. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, dass wir Freude haben. Und ich versuche ein Stück zu erklären, wie das zustande kommen kann. Zunächst möchte ich noch ein paar Zeugnisse erzählen, was Gott durch gemeinsames Gebet geschaffen hat. Wir haben für unsere junge Gemeinde gebetet damals. Und da waren wir noch nicht in dem Alter dort, die in der Mitarbeiterebene zu sein. Aber wir wussten kindlich frei, dass Gott will, dass dort alle bekehrt sind, dass dort alle den Heiligen Geist empfangen haben, was wir selber erlebt haben. Wir wussten kindlich frei, dass Jesus dort Herr sein soll. Und wir haben konkret für Leute gebetet, die dann im Lobpreis sind. Und einer von denen war der Matthias Löw. Und der ist ein Lobpreiser vor dem Herrn. Wir haben damals gebetet, dass diese Begabung, Schlagzeug zu spielen, für den Lobpreis eingesetzt wird. So, also wenn man Matthias beim Lobpreis am Schlagzeug beobachtet, ist es einfach ultimativ. Und wir hatten die Freiheit, da dies und jenes zu beten. Aber Gott hat durch diese Gebete die Gemeinde schon im Geist angefangen zu erschaffen. Obwohl, jetzt gerade speziell ich, bei dem Thema Taufe, wo das dann Gott uns damit gelehrt hatte, mich sehr schwer getan habe, da durchzubrechen. Mich sehr mit dir verbunden gefühlt gestern. Aber Gott hat uns dann durchgebracht. Aber das war wie ein Mutterleib. Und die Taufe war dann wieder wie die Geburt für uns, wodurch Gott das dann als Gemeinde hat geboren werden lassen, was er schon im Verborgenen vorbereitet, erschaffen, gestaltet hat. Und das wesentliche Element von diesem Gestalten war Gebet. Und es war uns extrem selten langweilig beim Beten, weil der Heilige Geist diese Gebete inspiriert hat. Dann später als Gemeinde, wir hatten in unserer Stadt ein Musikfestival with full force, mit ganzer Armee oder sowas, mit ganzer Rüstung. Das war ein Heavy-Metal-Konzert, was sich auf unserem Flugplatzgelände etabliert hatte und außer Bergen von Müll auch geistlichen Unrat in der Stadt ausgesandt hat. Und wir, das war noch vor 2003 irgendwann, hatten wir den Eindruck, dass Gott will, dass wir als seine Gemeinde in der Stadt das beenden. Und wir hatten ein Gebetstreffen, wo der Heilige Geist uns in Einheit geführt hatte. Und wir haben mit Autorität vom Heiligen Geist und Heiligen Geist geleiteten Gebet dieses Ding beendet. Und das war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in unserer Stadt. Wir sind weggegangen. Und wir in jüngerer Vergangenheit, als es darum ging, dass wir in unserem Objekt mehr Räume bieten wollten und dann der Kampf von dem Altbesitzer losging, uns dort vom Gelände zu kriegen, durch Sanitäranlagen schließen und vielerlei Schikanen, Rechtskriege etc., hatten wir mehrere Gebetstreffen. Und in einem Gebetstreffen hat einer von uns den Psalm 37 vorgelesen. Und da lese ich mal einen kurzen Abschnitt daraus vor. Psalm 37. Vielleicht weiß sogar jemand, wer das war. Ich weiß es nicht mehr. Der Micha war es. Der Christian. Ist gut möglich. Jedenfalls, jemand hat diesen Psalm gelesen, weil er in der Gebetsgemeinschaft, in dieser Gebetsrunde irgendwie spürte, das ist jetzt ein Wort, was auch dazu passt. Und als er das gelesen hatte, war uns im Raum mit einem Schlag und ohne dass uns das jemand erklären musste, klar, das ist das Wort Gottes für diese Situation. Und da steht verschiedene Verse aus dem Psalm 37. Erstens, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Zu dieser Zeit waren wir definitiv in der Defensive, auf allen Belangen. Dann vertraue auf den Herrn, Vers 4, habe deine Lust am Herrn und so weiter. Dann Vers 7, sei still dem Herrn und harre auf ihn, entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Zunächst hatten diejenigen, die das verhindern wollten, dass wir dort in dem Gelände uns ausbreiten können, bis dahin das zu besitzen, ist es ihnen gelungen, das zu blockieren, zu verhindern, auszubremsen. Dann Vers 9, denn die Übeltäter sind ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit, Vers 10, und der Gottlose ist nicht mehr da. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Und wenn ich das lese, kriege ich eine Gänsehaut. Als wir das gebetet haben und als uns als Gemeinschaft übernatürlich klar war, das ist das, was Gott tun wird, und davon war noch gar nichts zu sehen, haben wir das gebetet im Glauben, dass es so sein wird. Und wir haben uns erstaunt, erschüttert und begeistert daran erinnert, wie gründlich Gott dieses Wort in vollem Umfang in Existenz gebracht hat. Von diesen Altbesitzern ist niemand mehr auf diesem Gelände. Auch das letzte Stück Land, was sie besessen haben, konnten wir mit Gottes Gnade und Kraft abkaufen, um einen Rechtsstreit letzten Endes damit beizulegen. Sie haben das zu überhöhten Preisen verkauft und Gott hat auch da manchmal die Freiheit, einen überhöhten Preis zu bezahlen. Auch das funktioniert manchmal. Gott ist immer größer als wir. Und diese beiden Menschen, der eine lebt schon an der dritten Adresse, hat nicht einmal mehr den Namen, den er damals hatte. Er ist nicht mehr zu finden. Wie Staub verweht. Wie groß war die Macht? Wie oft hatten wir Angst? Wie hat uns das eingeschüchtert? Und jetzt ist von diesen Personen keine Spur mehr auf unserem Gelände und auch sonst keine Spur mehr zu verfolgen. Der hatte dort einen Laden und wenn manchmal Leute kommen und sagen, ja, wo ist denn jetzt der Laden hin? Wir wissen es nicht. Die Spur hat sich verloren. Es hat sich so erfüllt. Ja. Ich glaube, das größere Wunder, was Gott getan hat, ist, dass es uns als Gemeinde gibt. Aber das war ein ganz massiver Einschnitt in unserem Gemeindeleben. Und der Schlüssel war eine Offenbarung, die Gott in einem gemeinsamen Gebet gegeben hat. Das hätte keine Person einzeln in dieser Weise tun können. Es ist ausgeschlossen, dass ein Mensch alleine in dieser Sache Dinge so bewegt, als dass Dinge geistlich zur Geburt kommen. Ich weiß, dass die Fürbitte von Einzelnen enorm wichtig ist. In der Bibel steht, Elia betete ein Gebet und es regnete nicht auf der Erde. Also Gott hört dein einzelnes persönliches Gebet massiv. Aber in Bezug auf Gemeinde will Gott Dinge durch gemeinsames Gebet zur Geburt bringen. Ich möchte mal zwei Beispiele aus der drei, da gibt es viele Beispiele für gemeinsames Gebet in der Apostelgeschichte. Und auf eins will ich ein bisschen speziell noch eingehen. Apostelgeschichte 1 im Vers 14. Da steht, alle, die zusammen waren, nachdem Jesus aufgefahren ist im Himmel, auf jeden Fall die damals 11 Jünger und einige Frauen, wahrscheinlich ihre Frauen, Maria, die leibliche Mutter von Jesus und auch die leiblichen Brüder von Jesus. Maria ist keine Jungfrau geblieben, ne? Sonst hätte Jesus keine leiblichen Brüder bekommen. Nur mal zwischendurch. Aber die waren... Und auch wenn das nicht stimmt, dass ein Zusammenkommen von Mann und Frau eine Befleckung ist, das stimmt überhaupt nicht, wenn das gehört dazu, es ist von Gott gegeben und gesegnet, Aber wenn man das selbst annehmen würde, war sie an dieser Stelle nicht eine Jungfrau geblieben. Okay. Und die waren alle zusammen, im Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Das Wort, das Schlüsselwort an diesem Vers ist einmütig. Dann Apostelgeschichte 2, Vers 42. Einer der bekanntesten Verse in der Apostelgeschichte. Nachdem Petrus gepredigt hatte, sie sich haben taufen lassen, weil es ihnen durchs Herz gedrungen ist, sie Buße getan hatten und sie durch die Taufe von dem alten Leben abgeschnitten waren, als Juden übrigens, wurden an diesem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. An diesem Tag 3000 Seelen. Es gibt noch Luft nach oben. Und dann Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und diese Bestandteile in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten, das sind Grundsäulen der Gemeinde. Also die Gebete, die Gemeinde und Gebete sind eine Grundsubstanz, Grundmaterial für Gemeinde. Und Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. So, was haben sie da gemacht? Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die neunte Stunde, um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Da erfahren wir, was die einmütig im Tempel gemacht haben. Unter anderem war dort die Lehre, die zusammenkommen, um die Apostel lehren zu hören. Und hier steht es, sie verharrten einmütig im Tempel. Apostelgeschichte 1 haben wir gelesen, sie verharrten einmütig im Gebet. Sie verharrten einmütig im Tempel und im Apostelgeschichte 3. Im Vers 1 lesen wir, was sie dort gemacht haben. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel, also nachmittags um 3. Und sie hatten eine feste Gewohnheit, auch interessant, bei dieser Leitung vom Heiligen Geist, die sie hatten, und dass Gott ganz stark alles komplett umgekrempelt hat, gab es eine feste Zeit, wo sie sich zum Gebet versammelt haben. Die wussten, wann sie dort zusammenkommen, um zu beten. Das war nicht so frei fließend, jeder kam und ging, wie er wollte. Das ist ein anderes Thema, aber vom Heiligen Geist inspirierte Dinge und eine gute Planung sind keine Gegensätze. Jedenfalls waren sie zusammen, um gemeinsam zu beten. Und zwar einmütig. Dann Apostelgeschichte 4, im Kapitel 4, Vers 23. Da steht, Petrus und Johannes wurden zitiert vor den Hohen Rat. Damit fing langsam an, der Geschmack von Verfolgung aufzukommen für das, was Gott gegeben hatte. Dort regte sich der Widerstand. Petrus und Johannes wurden zitiert und es wurde ihnen verboten, in dem Namen von Jesus zu reden. Ein für alle Mal verboten. Damit war eigentlich der ganze, wenn sie das befolgt hätten, wäre der Start der Gemeinde beendet gewesen. Weil sie kamen einmütig im Tempel zusammen, um die Lehre der Apostel zu hören. Und sie haben definitiv von dem Namen Jesus gelehrt. Und es wurde ihnen verboten, sie wurden mit Strafe bedroht und wurden dann doch entlassen. Und dann hat es die Gemeinde gehört. Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist es, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und das Konzentrat aus den Inhalten der verschiedenen Gebete ist hier zusammengefasst. Sie haben zunächst festgestellt, du bist Herrscher. Du hast Himmel und Erde gemacht. Und dann hatten sie Offenbarung, was geistlich stattgefunden hatte, aufgrund eines Wortes Gottes aus dem Psalmen. Sie haben die Offenbarung bekommen, ach, was jetzt passiert ist, was im Psalm, habe ich das nicht rausgesucht, was dort steht? Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? In dieser Gemeinschaft von einmütigem Gebet hat der Heilige Geist Offenbarung gegeben, was gerade stattfindet. Und dann haben sie das Gebet beendet, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen. Petrus und Johannes wurden wegen einem Wunder, was Gott durch sie getan hat, vor den Hohen Rat zitiert. Und was hat die Gemeinde gebetet? Lass Heilungen, Zeichen und Wunder gehen. Es war ein Durchbruch gegen den Versuch des Feindes, die Gemeinde im Keim zu ersticken. Und sie haben das, was war da? Beginn. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie waren einer vom Heiligen Geist gewirkten Einheit. Und sie hatten Offenbarung über das, wie Gott die Situation beurteilt und was zu beten ist. Und dann hat Gott die Städte wackeln lassen. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Unter Androhung von Strafe. Die ganze Angst war weg. Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das Gebet dieser Gemeinde hat für diese Freimütigkeit den Weg freigeräumt. So, und jetzt letztes Beispiel aus der Apostelgeschichte. Nee, ist vorletzter. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Da steht... Petrus wurde Jakobus, also ich denke nicht, der den Brief geschrieben hat und die Gemeinde mitgeleitet hat, sondern ein anderer Jakobus, wurde getötet. Mit dem Schwert, also ich vermute mal enthauptet. Den Juden hat das gefallen, sie haben Petrus gefangen gesetzt ins Gefängnis. Ein Engel kommt ins Gefängnis und ins Gefängnis. Und im Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und wir wissen, als Petrus aus dem Gefängnis herauskam, ist er in das Haus gegangen, wo er wusste, dort versammeln sich Leute von uns und hat geklopft und sie haben ihn erst nicht reingelassen. Die Geschichte ist bekannt. Sie waren noch so im Gebet für ihn, dass sie nicht geglaubt haben, dass er plötzlich vor ihnen steht. Aber was wir daraus lesen können, sie kamen zusammen und es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und mich hat mal vor einer Zeit das Wort geschah berührt. Ein Gebet geschieht. Im Gebet geschieht etwas. Und ich habe dank der Hilfe dieser Strong-Konkordanznummern die griechischen Worte mir angeschaut und es hat das bestätigt, was ich so im Herzen gespürt habe. Dieses Wort ginomai, ich weiß nicht, du kennst Griechisch, ne? Kannst das prüfen, wenn es falsch ist, korrigier mich bitte. Aber das kann auch bedeuten, geboren oder gezeugt werden, entstehen und wachsen. Oder geschaffen oder gemacht werden. Oder sich ereignen. Das steckt in diesem Wort geschah drin. Und ich finde diese geschah-Übersetzung gut in der Elberfelder. Es geschah ein Gebet. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das auszudrücken. Sie beteten anhalten für Petrus. Aber ich glaube, es ist eine Offenbarung darin, dass ein Gebet geschehen kann. In dem Moment, wo der Heilige Geist ein Gebet gemeinsam formt in einer Gemeinschaft, erschafft Gott etwas. Es geschieht das Gebet. Und die Auswirkungen haben wir gesehen. Petrus kam aus dem Gefängnis raus. Ja. Und das heißt für mich, dass ein gemeinschaftliches Gebet ist ein Ort für eine geistliche Geburt. Es ist wie der Mutterleib für Dinge, die Gott geboren werden lassen möchte. Und das geschieht durch Gebet, was in Einheit durch den Heiligen Geist stattfindet. Ein weiteres Beispiel für so eine geistliche Geburt ist die Zeit, als Paulus in Antiochia in der Gemeinde dort war. Und in der dortigen Gemeinde waren auch Propheten und Lehrer. Und die werden mit Namen genannt, der Barnabas und Simeon, genannt Niger, vielleicht war der wirklich aus Afrika. und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen worden war, und Saulus, damals Saulus genannt. Und sie gemeinsam dienten dem Herrn und fasteten. Und als sie das taten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ich glaube, dass sie als diese Propheten und Lehrer dem Herrn dienten, gehörte das zu dem Fasten auch Gebet. Wahrscheinlich auch haben sie gelehrt, wahrscheinlich Prophetien gegeben, aber sie haben auch gebetet. Und der Heilige Geist sprach in dieser Gemeinschaft: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wahrscheinlich war das Werk bekannt, dieser Gruppe, die da gemeinsam gebetet hatte. Und es war eine Offenbarung in dieser Gemeinschaft: Jetzt sendet sie aus. Und dann haben sie wieder gefastet und gebetet. Das hat sich vielleicht über 14 Tage hingezogen, weiß ich nicht genau. Und dann, als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und diese Gemeinschaft von Fasten und Gebet war der Geburt von dem Dienst von Paulus, wegen dem wir heute hier sitzen. Um das mal den Bogen bis hierher zu spannen. Es ist ein neues Zeitalter in der Geschichte der Gemeinde begonnen worden, weil Paulus zu den Nationen gesandt wurde. Das und diese Gemeinschaft vor dem Herrn in Fasten und Gebet war der Geburtsort für diesen Dienst von Paulus. So. Jetzt will ich das mal versuchen, von diesem großen biblischen Bogen ein Stück zu uns zu bringen. Ich versuche das jetzt kindlich, praktisch, einfach miteinander mit euch zu betrachten. Der Ausgangspunkt für das, was ich jetzt weitergeben möchte, steht in Matthäus im Kapitel 18. Vers 19 und 20, da sagt Jesus: Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder dann Vers 20 weiter: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers wird schnell gesagt: Ja, Herr, danke, dass du hier bist. Ja, weil wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du in ihrer Mitte. Und da habe ich ein Stück vom Derek Prinz gelernt, eine Erklärung dazu. Eine Erklärung. Der hat es auch eben griechisch gelernt und das ist für das Neue Testament durchaus von Vorteil. Er hat es bezeichnet, dieses griechische Wort heißt Symphoneo, wie man auch immer das ausspricht, richtig. Aber es ist in unserem Sprachgebrauch immer noch als Sinfonie irgendwie bekannt. Und es bedeutet wirklich zusammentönen. Oder ein anderes Wort dafür, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ist Einmütigkeit. Also es gibt zwei Punkte dort. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen oder zu meinem Namen hin. Also es gibt eine Versammlung mit Blick auf Jesus. Jeder, der zusammenkommt, und wenn es zwei sind, richten ihr Herz auf Jesus aus und wollen Jesus anschauen. Oder drei oder noch mehr. Und das andere ist das Übereinkommen, das Zusammenkommen, die innere Übereinstimmung. Die wird vom Heiligen Geist gewirkt. Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen können in einer inneren Übereinstimmung sein, auch wenn sie total verschiedene Persönlichkeiten sind. Die Grundlage für diesen Zusammenklang, für diese Harmonie, die aus der Musik als Bild kommt, ist die Einheit durch den Heiligen Geist und dass jeder den Blick auf seine eigenen Dinge zur Seite gelegt hat und den Blick auf Jesus richtet. Das ist so die Basis für diese Einheit. Und die Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung dafür ist, alle Beteiligten wollen vom Heiligen Geist geleitet werden und ordnen sich gleichzeitig einander unter. Und das ist so ein Geheimnis in einer Gebetsgemeinschaft. Jeder hört direkt auf den Heiligen Geist und versucht, die Impulse mitbekommen, die er gibt. Dann ist es aber nicht so, jeder hat da vielleicht gerade einen anderen Aspekt und spricht den rein. Das ist wie wenn die Instrumente stimmen. Jeder spielt zwar das richtige Instrument, der Heilige Geist gibt dem einen in Psalmen zum Beispiel, dem anderen eine Offenbarung, einem anderen ein Sprachengebet, einem anderen eine Auslegung oder eine Erkenntnis, was auch immer der Heilige Geist gibt, und jeder bringt das an, wie es ihm gerade einfällt. Das ist wie wenn die Instrumente im Orchester üben. Das spielt zwar jedes Instrument, aber es klingt durcheinander. Und da gibt es die zweite Komponente, dass wir auf unseren Nachbarn hören. Und dass wir warten, bis wir dran sind mit dem, was unser Beitrag ist. Iris liebt so sehr den Chess dafür. Das ist ein sehr gutes Vorbild, dass sie improvisieren und trotzdem, jedenfalls bei dem Oldtime- und Dixieland-Chess ist das so, gibt es einen sinnvollen Zusammenklang und sie wechseln sich ab mit ihren Soli und ergänzen sich, feuern sich gegenseitig an und es macht richtig Freude zuzuhören. Mir auch. Und das ist der Versuch von mir, ein Stück zu erklären, was wir praktisch tun, wenn wir als eine Gemeinschaft zusammen beten wollen. Die trockene Variante ist, jeder sagt, was er vom Herrn möchte. Und da wir ja nicht unhöflich sein wollen, sagen wir das nur einmal. Und dann sind wir nach circa 10 Minuten fertig in einer Runde von 3, 4, 5 Leuten. Und was macht man dann? Wiederholt man es vielleicht. Wenn man es 3-mal wiederholt hat, fängt es an, langweilig zu werden. Und es gibt ein Geheimnis, dass Gebet eine Dynamik bekommt, sich entwickelt. Dass während man zusammenkommt, um zu beten, etwas sich entwickelt, was dem, der betet, Freude macht und ihn anspornt, weiter zu beten. Also, es gibt da verschiedene Bilder, die man dafür gebrauchen kann. Ein gutes Bild ist die Sache mit dem Orchester, wo der Heilige Geist ein Musikstück anstimmt. Zum Beispiel, er stimmt das Musikstück Wir danken gemeinsam an. Es ist wie eine Art Konzert, so eine Gebetszeit mit verschiedenen Musikstücken. Angenommen, wir haben ein Anliegen, wir wollen, und das finde ich ein empfehlenswertes Anliegen, dass unsere Gruppe oder unsere Gemeinde wächst. Oder wir haben das Anliegen, für ganz bestimmte Personen zu beten, dass sie zu Jesus durchbrechen, dass sie den Herrn finden. Also das Konzert heißt, ich will, dass jemand zum Glauben kommt. Oder das Konzert heißt, wir wollen, dass wir als Gruppe wachsen. Oder wir wollen mehr Offenbarung von dir haben, Jesus. Wir wollen wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Es gibt verschiedene Konzerte, die man spielen kann. Und dann haben die verschiedene Musikstücke innerhalb von einem Konzert. Und eins der Musikstücke kann zum Beispiel Danken heißen. Jemand hat gesagt, kommt, lasst uns mal dem Herrn danken. Und auch wenn du ein ganz dringendes Fürbitteanliegen hast, wird erstmal gedankt. So, und dann ist das nicht so schwer. Jeder fängt an nachzudenken, für was könnte ich jetzt dankbar sein? Und dann gibt der Heilige Geist über sein Wort einen Anlass, Gott zu danken. Und das kann auch mal über die äußerlichen Dinge beginnen. Wir danken dem Herrn fürs gute Wetter. Das bringt den Prozess von Danken ins Gang. Oder für unsere Gesundheit, oder für die Räumlichkeiten, in denen wir uns treffen. Solche ganz einfachen Dinge. Und dann ist es wichtig, dass jeder einen Beitrag bringt. Dort hängt das Bild mit dem Orchester, da spielen viele gleichzeitig. Die Harmonie im Gebet kommt, dass jeder einen kurzen Beitrag bringt. Und das klingt mit in denen, die es hören. Also du freust dich, jemand sagt, oh, ich danke dir, Herr, für meine Gesundheit. Der Heilige Geist erinnert dich dran, ich bin geheilt worden. Oh Herr, ich danke dir, dass du mich von dem und dem geheilt hast. Und der Nächste sagt, ich danke dir dafür, dass du auch den und den heilen möchtest. Ist nur ein Beispiel, wie sowas entstehen kann. Das heißt, es ist immer eine Zusammenarbeit auf unserer Ebene miteinander, auf unserer waagerechten Ebene und auf der Ebene, wie der Heilige Geist uns leitet. Und das eine geht nicht ohne das andere in einem gemeinsamen Gebet. Ohne dass der Heilige Geist uns inspiriert und leitet, wird nichts. Wenn wir nur auf die Inspiration vom Heiligen Geist hören, haben wir nur unseren Eindruck, den wir beten wollen, und es entsteht kein Gleichklang. Und dieser Gleichklang ist aber die Voraussetzung, dass etwas geistlich zur Geburt gebracht werden kann in so einem Gebet. Und das kommt jetzt in verschiedenen Teilaspekten, wiederhole ich das immer wieder. Also der Heilige Geist spricht zunächst zum einen direkt durch ein Bibelwort oder direkt zu mir, und durch das, was der vor mir gebetet hat. Beide Kanäle kommen zusammen um das weiterzuentwickeln. Wie es im 1. Korinther 14 steht, jeder hat etwas, aber immer zum gleichen Thema. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir die Erstaunlichkeit Gottes erkennen. Und dann fangen wir an, ihn anzubeten. Und dann kann sein, der Heilige Geist als Dirigent leitet das nächste Musikstück ein, dort durch das Gebet von jemandem. Und es ist immer gut, da nicht zu schnell damit zu sein, das nächste Notenblatt aufzuschlagen, im Vergleich gesprochen. Mal kurz warten, haben wir da jetzt, und wenn man merkt, es ist eine Weile ruhig und der Heilige Geist schafft das in eine gewisse Übereinstimmung, okay, klar, jetzt geht's ins nächste, wir beten an. Das Musikstück heißt zum Beispiel Anbeten. Im Vergleich gesprochen ist das die notwendige Ouvertüre für einen geistlichen Kampf. Also das Einleitungsmusikstück. Oder auch für Fürbitte. Und auch am Schluss gut. So steht's hier. So, und jetzt, wenn wir uns vorstellen, wir beten gemeinsam den Herrn an. Es ist wie wenn viele Instrumente vom Heiligen Geist angeregt werden, einen Wohlklang zu erzeugen, der eine Harmonie ergibt. Jedes Instrument hat einen anderen Klang. Jeder von uns hat einen anderen Klang in seinem Gebet und alles zusammen spielt aber nach dem gleichen Muster, den gleichen Akkord. Und jeder betet wieder etwas. Ich komme dann noch zu ein paar Sachen, was man nicht tun sollte. Jeder betet etwas. Jemand beschreibt die Größe Gottes. Kurz und kräftig. Der Nächste beschreibt die Liebe Gottes. Der Nächste beschreibt die Gerechtigkeit Gottes zum Beispiel. Der Nächste wird inspiriert und beschreibt die Schönheit Gottes. Der Nächste beschreibt die Vollkommenheit Gottes. Der Nächste ist begeistert von der Macht Gottes. Der Nächste ist begeistert von der Weisheit Gottes. Der Nächste freut sich über die Wahrheit Gottes und bringt das mit Worten zum Ausdruck. Der Nächste über die Treue Gottes. Der Nächste über die Erstaunlichkeit Gottes. Und wenn man so reinkommt in Anbetung, setzt sich das fort, weil der Heilige Geist kreativ ist und immer neue Aspekte davon offenbart, wie Gott ist. Auch hier, durch das, was jemand vor mir gebetet hat, inspiriert mich der Heilige Geist, das Nächste zu beten. Und stellt euch mal vor, in so einer Atmosphäre, wo die Eigenschaften Gottes so richtig zum Leuchten kommen, wie sich das Licht in viele Farben bricht, wo ein schöner Akkord entsteht durch das, was alle anbeten, sagt: Ja, und Herr, denk bitte auch an meinen kranken Nachbarn. Was passiert dann? Ist die Luft raus. Und die Harmonie wird unterbrochen von jemandem, der zwar sein Instrument möglicherweise gut beherrscht und richtig spielt, aber aus einem völlig anderen Musikstück dort reinspielt. Das ist grausam. Und es ist nicht schwer, zu dieser Einheit, zu dieser Harmonie, zu diesem Gleichgesinnt oder zu dieser Einmütigkeit zu kommen, wenn wir alle uns einander unterordnen und auf den Heiligen Geist hören. Wenn wir das nicht kompliziert machen, wenn wir nicht sagen, aber der Heilige Geist drängt mich aber jetzt so, das beschäftigt mich aber, ich muss doch für den beten. Ja, später. Dein Einsatz ist dann später dran. Jetzt machst du erstmal in dem Musikstück mit. Es ist ganz wichtig, weil das zerstört immer und immer wieder das, was der Heilige Geist an Gebetsharmonie aufbauen möchte, wenn wir richtige Dinge zur falschen Zeit beten. Also Anbetung im Gebet ist eine der schönsten Dinge und wir sind nicht immer gleich gut drauf. Manchmal schwillt das richtig an zu einem ganz herrlichen, großen Stück im Vergleich gesprochen und manchmal bleibt es ein bisschen verhaltener. Macht nichts, wir dürfen ja auch üben. Und wenn es mal nicht geklappt hat, machen wir es das nächste Mal besser. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir nicht schon wieder anfangen, wenn wir das jetzt nicht ganz genau so machen, dass es eine super Harmonie wird, na, dann sind wir nicht dafür geeignet. Wir üben und wir haben immer mal schön zwischendrin gehupt in unseren Gebetsgemeinschaften. Versteht ihr? Ist gar kein Problem. Und an dieser Stelle möchte ich mal was einflechten, was ich zunächst nicht vorbereitet hatte. Das steht aber im Epheser 6, im Kapitel 6, Vers 18. Und anderen Versen. Epheser.
So, ihr Lieben.
Kapitel 6, Vers 18. Da steht: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. und wachet hierzu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier steht auch was, dass es alle Arten von Gebet gibt. Da gehe ich nicht weiter drauf ein. Wir bleiben heute mal dabei, wie gelingt es uns, gemeinsam zu beten. Und ein Aspekt ist, dass wir im Geist beten. Und was bedeutet im Geist beten? Das lesen wir im 1. Korinther Kapitel 14. Da erklärt Paulus den Gebrauch von dieser Geistesgabe, in anderen Sprachen zu reden. Und da steht im Vers 15, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Und aufgrund von dieser Gegenüberstellung wissen wir, dass im Geist beten in diesen anderen Sprachen beten heißt. Ich will Lob singen mit dem Geist. Ich will in Sprachen singen. Aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Ich will auch in Landessprache Lieder singen, die für alle verständlich sind. Also diese beiden Komponenten gehören zusammen. Und gemeinsam in Sprachen beten, in einer Gebetsgemeinschaft, ist keine Sünde, sondern ein Bestandteil dieser Gemeinschaft. Paulus spricht dann später davon, im 1. Korinther 14, eine Erklärung, da steht, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Und an dieser Bibelstelle scheitern viele, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam als Gruppe in anderen Sprachen den Herrn anbeten. Aber was steht hier? Kapitel 14, Vers 15. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und was steht im Vers 27? Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Es sind zwei verschiedene Aspekte, wie Gott das Reden oder Beten in Sprachen gebrauchen möchte. Das eine ist als Teil der Verkündigung, dass wir sagen, ich glaube, der Heilige Geist möchte eine Botschaft geben und ich bete in Sprachen. Und dann wartet man drauf, dass jemand das die Auslegung bekommt. Der nächste sagt, ich glaube das auch. Und man redet in Sprachen in einer öffentlichen Versammlung. Und der Heilige Geist gibt einem anderen die Möglichkeit, das auszulegen. Das ist ein Aspekt von wie Weissagung, dass die gesamte Gemeinde durch das Verständlichmachen dieser Sprachengebete erbaut wird. Wenn man das vorhat, dann ist es gut, dann ist es richtig, dann gibt Paulus eine gute Ordnung, zwei oder höchstens zu dritt nacheinander, damit man die Konzentration hat, dass es eine klare Botschaft gibt. Das andere ist, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Das kann man zu jeder Zeit, sowohl alleine, als auch wenn man gemeinsam zusammenkommt. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass das eine Sünde wäre. Und das möchte ich allen widersprechen, die auf dieser Weise das Reden und Beten in Sprachen in Frage stellen. Mit diesem Vers, es seien höchstens zu zweit oder zu dritt. Und wenn es nicht nur ein, zwei oder drei nacheinander sind, dann ist das kein Sprachengebet, was der Heilige Geist gewirkt hat. Wieso nicht? Also das ist mir ein großes Anliegen. Und es ist auch unsere Erfahrung nach inzwischen, ja, doch einiger Zeit Gebetsleben, 30 Jahren, dass das Gemeinsame in Sprachenbeten dem Heiligen Geist Raum gibt, weil im Wort steht, dass wer in Sprachen redet oder betet, erbaut sich selbst. Und auch in einer Gemeinschaft, in einer Gebetsgemeinschaft, wo diese Gebetsharmonie zustande kommen soll, brauchen wir es, dass uns der Heilige Geist persönlich erbaut. Und deswegen sind diese gemeinsamen Zeiten in Sprachen zu beten, muss man nicht alles in letzten Details erklären, aber der Heilige Geist schafft in jedem Raum, klarer und besser auf den Heiligen Geist hören zu können. Und oft sind Gebete, die wir dann beten, Auslegung von den Sprachengebeten, die wir gebetet haben, ohne dass wir das extra so darstellen. Wenn wir das Sprachengebet als einen Teil der Verkündigung betrachten, dann macht diese Ordnung, die Paulus sagt, Sinn. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei so zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege es aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Und so weiter. Ganz am Ende steht, dass es alles zur Auferbauung der gesamten Gemeinde dient. Weil Gott Botschaften geben möchte. Kommen wir gemeinsam zusammen, um im Gebet zu stehen, gehört dieses gemeinsame Beten und Reden in Sprachen und gemeinsam in Sprachen singen existenziell dazu, weil der Heilige Geist aus unseren verwirrten Gedanken schon anfängt, diese Harmonie zu Formen. Der Heilige Geist selbst ist in Übereinstimmung mit dem Vater. Der Heilige Geist weiß, was gebetet werden muss. Der Heilige Geist weiß, was den Vater erfreut. Und dadurch, dass wir es alle in einer Runde gemeinsam in Sprachen beten, kriegen wir Connection, kriegen wir Inspiration, kriegen wir Klarheit für das, was gebetet werden soll. Das ist kein Allheilmittel. Da jetzt eine Stunde lang in Sprachen beten, da haben wir nichts falsch gemacht, ist genauso nicht richtig. Gott möchte, dass das ein Frieden, eine, wie soll ich denn sagen, eine Ausgewogenheit, eine Harmonie in diesem ganzen Ding ist. So, ein anderes, all das zu dem Beten im Geist. Dann Judasbrief, den Vers 20 noch, möchte ich auch noch vorlesen zu diesem Thema, dass wir im Heiligen Geist, vom Heiligen Geist geleitet beten. Und wir wissen aus der Gegenüberstellung im Korintherbrief, es gibt das Beten im Verstand, das ist das mit den in Landessprache verständlichen Worten, und das Beten im Geist, das sind die, es ist dieses Sprachengebet, die Gebetssprache. Judas im Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Macht das. In jeder Gebetsrunde. Ich weiß, am Anfang unserer Gebetsrunden hatten wir, das war ja so, wir wussten ja auch noch nicht, ne? Wir haben erstmal für die Lehrer gebetet und wir haben ziemlich inspiriert für die gebetet. Also positiv, wirklich. Aber manchmal auch ganz schön frech, ne? Aber nicht abwertend oder verurteilend oder so. Aber wir waren sehr kühn. Und wir haben für die junge Gemeinde, für diese Jugendgruppe in der Kirche gebetet. Und dann hatten wir eine Zeit, wo wir fertig waren, da verschiedene Namen zu beten, wo wir einfach ein Stück in Sprachen gebetet haben. Einfach eine Weile, ich weiß nicht wie lange, 10 Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung. Da haben wir uns besonders drauf gefreut, weil wir dann irgendwie von Gott Offenbarung bekommen haben, wie er ist. Und hatten dann das auch noch gebetet. Und da kam oft richtig Freude auf. Und so ist es auch heute. Im Wort Gottes steht, es ist Freude im Bethaus. Das ist der Plan Gottes. Jetzt, angenommen, das Musikstück, was wir anstimmen, heißt Fürbitte. Fürbitte lebt davon, dass wir Gottes Ideen für eine Situation beten. Und ab dem Moment, wenn wir Gottes Ideen für irgendetwas beten, wird Fürbitte fröhlich, spannend und interessant. Und das geschieht auch wieder so. Wir versuchen uns darauf zu konzentrieren, den Willen Gottes für eine Sache zu erkennen. Und dann habe ich so einen Gedankenansatz und nicht selten betet jemand aus der Runde das gleiche Wort. Und wenn das passiert, dann merken wir, ja, der Heilige Geist hat uns eins gemacht. Dann fangen wir an, kühn zu werden. Und dann ergibt eins das nächste. Das verspreche ich euch. Und auch hier ist es wieder, durch das, was jemand vor mir gebetet hat, inspiriert mich der Heilige Geist für das Nächste, wo ich vielleicht selber so nicht drauf gekommen wäre oder wo ich auch so einen Fetzen davon schon in mir hatte. Wir müssen uns und können uns auf den Heiligen Geist in uns verlassen, dass er das in uns formt, was gebetet werden soll. Aber mein Hauptanliegen heute ist, dass wir das nicht für kompliziert halten, dass wir diese Miteinander-Ebene als eine gleichwertige Quelle für die Inspiration für das nächste Gebet erkennen, wie das direkt vom Heiligen Geist empfangene. Beides ist gleich wichtig. Und dann hat jemand was vor mir gebetet, was zu dem Musikstück Fürbitte passt. Ein Willen Gottes, oh Herr, ich glaube, du willst, dass die Person wirklich deine Liebe erfährt. Und dann habe ich was ganz anderes noch. Dann muss ich warten, bis ich dran bin, bis es ranpasst. Und wenn das Musikstück zum Beispiel Fürbitte, eine Gemeinde kommt zusammen, um für eine besondere Situation zu beten, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass Petrus aus dem Gefängnis rauskommt, dann wird gebetet mit allen Arten von Gebet und Inspiration, die Jesus dazu gibt, die der Heilige Geist dazu gibt, dass Petrus aus dem Gefängnis rauskommt, dass das Wort Gottes läuft. Alles, was in diesem Zusammenhang steckt, das steht, dass die Verkündigung nicht behindert wird, dass Mächten geboten wird, die das verhindern wollen. Dieser ganze Komplex kommt zusammen. Und jetzt steht zum Beispiel in der Bibel, ich will, dass vor allen Dingen Bitten, Gebete und so weiter geschehen für die Obrigkeit, hat Paulus angewiesen. Es ist für die Obrigkeit zu beten. Oder es ist, wir sind von Jesus aufgerufen, für das Volk Israel Fürbitte zu tun, dass auch sie den Messias erkennen. Das ist biblisch, das ist richtig. Und wenn jemand in der Situation, dass wir vom Heiligen Geist eins gemacht sind, ganz verschiedene Aspekte gebetet haben, wie Jesus Petrus aus dem Gefängnis rausbringen möchte und wie der apostolische Dienst gestärkt wird und wie das nicht behindert wird und das freie Bahn gemacht wird für das Evangelium, wenn dort jemand sagt, ja Herr, und ich segne in deinem Namen auch, in dem Fall wäre es mit dem Statthalter sogar angebracht, aber ich bete für meinen unerretteten Arbeitskollegen. Jesus möchte, dass wir dafür beten. Und Jesus möchte, dass wir auch für bestimmte Personen gemeinschaftlich beten. Aber in diesem Moment spielt die Musik woanders. Und wer dort quer reinfährt, der behindert den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gebraucht uns. Wir lassen uns nicht zu sehr abgehoben denken, der Heilige Geist macht das und hat mit mir nichts zu tun. In einem Gebet, was diesen Zusammenklang erreichen soll, von dem Jesus spricht. Und dieser Zusammenklang ist die Voraussetzung, dass Gebete erhört werden von Jesus. So hat er es gesagt. Und diesen Zusammenklang stören ist nicht was, was man einfach mal so machen kann. Wie gesagt, wir haben Gnade miteinander und manchmal passiert es einem ja selber, manchmal ist man nicht so konzentriert und ein bisschen müde und dann ist der Nächste wieder, der weiß, nee, wir waren woanders und nimmt den Faden wieder auf. Das geht oft. Aber es gibt Situationen, wo. Und das möchte ich auch mal als Beispiel erzählen. Ich habe die Person trotzdem gerne, die das gemacht hat. Aber wir hatten eine Partnergemeinde in Israel, in Haifa, und es war Krieg 2006 und die wurden beschossen mit Raketen. Und wir haben als Gemeinde eine Gebetsversammlung gehabt und der Heilige Geist hat uns angeleitet, hat durch dieses gemeinsame Beten uns in eine Position versetzt, dort mit Autorität Dinge stoppen zu können. Und wir haben das getan. Und diese Person, eine, die ein großes Herz für Israel hat, hat in dem Moment um Frieden gebetet. Und es war aber in dem Moment geistlicher Kampf, das Musikstück, was der Heilige Geist angestimmt hatte. Es war sehr, sehr mühsam, dort wieder in die Gänge zu kommen. Also, mir ist es wichtig, dass wir es mit Ausgewogenheit sehen, dass wir es ein Stück mit Ehrfurcht sehen, wenn der Heilige Geist eine Leitung gibt und wir beten zusammen, dass wir dann nicht kreuz und quer loslegen. Und wenn uns ein Fehler passiert ist, sind wir bitte auch gnädig. Und gehen weiter. Und gerade in dem Thema Fürbitte, das war das Beispiel, warum ich das vorhin erzählt habe, wie betet man denn, wenn jemand einen Teil der Straße vom Gelände sperren lässt und verbietet, dass dort das Regenwasser durchläuft und die Toiletten gesperrt sind und Räume nicht vermietet werden und ja, wie betet man denn dann? Und dieses Suchen, Herr, wie willst du, dass gebetet wird? Wenn das alle im Herzen haben, dann setzt sich durch diese kleinen Bestandteile, niemals gibt der Heilige Geist in so einer Situation einer Person das gesamte Bild. Deswegen sind wir ein Leib. Und wir müssen gespannt darauf sein, dass der Heilige Geist durch meinen Nachbar ein Puzzleteil dazu gibt. Dann habe ich eins, ja genau, das passt dir ran. Und ich bete das. Und so kam diese Offenbarung mit dem Psalm 37 zustande. In so einer Atmosphäre. Und dann, weil der Heilige Geist ist, war allen im Raum klar, das ist es. Und das haben wir dann ein, zwei Jahre so proklamiert, bis sich anfing, was zu regen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist der Anfang und weiter, bis es erfüllt ist. Oder ein Art Musikstück kann geistlicher Kampf sein. Das ist etwas, was wir zum Teil nicht so gut trainiert sind. Deswegen möchte ich da auch ein paar Sachen zum Inhalt sagen. Geistlicher Kampf bedeutet, dass wir den Sieg, den Jesus am Kreuz vollkommen vollbracht hat, er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Diesen Sieg erklären wir für gültig für eine ganz konkrete Situation und wir sind mitbeteiligt, dass dieser Sieg durchgesetzt wird. Am Ende ist es ein Geheimnis, warum dieser Sieg nicht komplett von alleine überall durchgesetzt ist. Aber Jesus will durch seine Gemeinde regieren. Und wenn wir gemeinsam eins sind, dass wir erkennen, was Gott gerichtet hat und was er möchte, dann verkünden wir das Gericht, dann verkünden wir das Urteil. Und dann werden sich die dämonischen Mächte danach richten müssen. Geistlicher Kampf ist ganz nötig bei Einsätzen, wo es darum geht, zu evangelisieren. Geistlicher Kampf ist nötig, wenn die Gemeinde von Dingen bedrängt wird, die irgendwie nicht greifbar sind. Und dann schauen wir immer auf die Rechtsgrundlagen im Wort. Wir schauen darauf, Jesus ist der, durch dessen Opfer dem Teufel alle Macht genommen wurde. Dann schauen wir die Situation an. Die Situation entspricht nicht dem, dass dem Teufel alle Macht genommen worden ist. Und dann fangen wir an, speziell zu dieser Situation zu sprechen und erklären, dass dem Teufel die Macht genommen worden ist und erklären den Mächten, die uns der Heilige Geist offenbart, dass ihre Wirksamkeit gebunden wird aufgrund unserer Worte, weil Jesus gesagt hat, was ihr auf Erden binden werdet, wird in der Erde auf Erden gebunden, wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst werden. Oder wie es im Psalm 149 steht, dass wir das schon aufgeschriebene Gericht vollziehen. Und da ist Lobpreis ein wichtiger Bestandteil und da ist Proklamation der Wahrheiten Wort Gottes ein wichtiger Bestandteil. Geistlicher Kampf ist enorm wichtig, um in Situationen eine Bahn zu machen, die es vorneweg nicht gegeben hat. Und geistlicher Kampf in Gemeinschaft hat Autorität. Darum habe ich das Beispiel erzählt, dass dieses Konzert unsere Stadt verlassen hat. Wir waren eins. Geistlicher Kampf geht nicht nach meinen Wünschen. Es gibt viele Dinge, die finster sind, die wir gerne anders hätten. Aber die Autorität im geistlichen Kampf kommt daher, dass in einer Gemeinschaft auch durch das Zusammensetzen verschiedener Impulse klar wird, das ist jetzt konkret unsere Aufgabe, an dieser Stelle geistlichen Kampf zu tun. Wir könnten den ganzen Tag kämpfen und so kämpfen wie einer, der in die Luft schlägt. Wenn der Heilige Geist uns aber angeleitet hat, weiß er, warum er das tut. Und dann sind wir sein Werkzeug, das im Kampf durchzusetzen, was im Himmel schon beschlossen ist. Ist ein bisschen ähnlich wie in Fürbitte. Wir erkennen, was der Wille Gottes ist, wie auch Jesus uns angeleitet hat zu beten, dein Wille geschehe. Ein Gebet geschieht vom Willen Gottes her zur Erde. Auch hier, wenn in einer Phase des geistlichen Kampfes, da gehört Anbetung immer mit, das ist eine Parallele. Wir rühmen die Größe Gottes, bieten in dem Namen, was geschehen soll. Die Komponenten sind verknüpft im geistlichen Kampf. Dann kommt dort Fürbitte, persönliche an einer Person. So, ich habe noch einen Abschnitt vorbereitet zu dem Thema, was sind Hilfe zur Einheit im Gebet. Da möchte ich nur auf eins eingehen, das ist, wir vergeben einander, grundsätzlich und immer. Wenn wir mit Unvergebenheit als Gruppe zusammenkommen, wird das Werk des Heiligen Geistes für diese Einheit behindert. Ist, denke ich, ziemlich klar und logisch, aber es ist wichtig, dass wir das bewusst wahrnehmen. Wir können schlecht diesen Zusammenklang haben, den der Heilige Geist in Zusammenarbeit, in Kooperation mit uns schaffen möchte, wenn wir einer Person gegenüber, die mit im Raum ist oder auch außerhalb des Raumes, nicht vergeben haben. Das ist, da gibt es einen Bibelvers sogar von Jesus dazu, in Markus 11, Vers 25, wenn ihr steht und betet, vergebt. Wenn ihr gegen jemand etwas habt. Und dann möchte ich noch ein paar Sachen anfügen, was wir im Gebet, was den Gebetsfluss, außer dass wir aus einem anderen Musikstück zitieren und das zwischenreißen oder hupen, was noch Unorden beim gemeinsamen Gebet sind. Der Frank hat das mal so bezeichnet. Es gibt Unorden. Die sind einfach ungezogen. Und das ist, wir beten eine Art seelisches Gebet, ist eine der Unorden. Das hat so diesen Charakter in verschiedenen Schattierungen. Herr, lass doch XY erkennen, wie er sich benimmt. Lass ihn doch endlich mal merken, dass es so nicht geht. Das drückt man so nicht aus, ne? Aber Gebete können diesen Charakter haben. Da zieht sich der Heilige Geist zurück. Weil wenn ich etwas klären möchte, gehe ich zu der Person hin und versuche ein Gespräch darüber anzufangen. Und versucht das nicht in der Gebetsrunde verschlungen anzubringen. Das ist Manipulation, das kann der Zauberei den Weg öffnen. Also, ich nenne das seelische Gebete, Seele, die aus meinem Gefühl geboren sind und die nicht in Übereinstimmung mit Wahrheit und mit dem Heiligen Geist sind. Wenn ich für eine Person Fürbitte tue, dann habe ich den Blick Gottes empfangen und bete das. Das ist gute Fürbitte. Und seelisches Gebet ist, anstatt ein Gespräch, meinen Ärger an die Adresse der Person abzusenden, in ein Gebet verpackt. Oder Humanismus kann eine Quelle von seelischen Gebeten sein, ganz besonders in dem Bereich geistlicher Kampf. Da kommt dann ganz schnell der Friede Gottes in das Gebet hinein. Und der Friede Gottes kommt dort, wo Jesus ist und wo er regiert. Auf diese Weise kommt Friede. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn eine Situation dem Wort und dem Wesen Jesu widersteht und wir sind aufgefordert, dagegen zu kämpfen, gibt es dort erst dann Friede, wenn Jesus regiert und nicht er. Also Humanismus kann eine Quelle von seelischen Gebeten sein. Dem steht gegenüber, ich kenne die Wahrheiten und Grundlagen aus Gottes Wort und bete gemäß dieser Rechtsgrundlagen. Und dann eine weitere Unart ist Predigen als Gebet verpackt. Predigen ist Predigen und Beten ist Beten. Predigen heißt, ich rede von Gott, durch Gott redet durch einen Menschen zu anderen Menschen. Das ist Predigen. Die Predigt kommt von Gott durch einen Mensch zu Menschen. Und Beten ist, ein Gebet kommt von Gott durch einen Mensch zu Gott. Also das ist recht einfach zu unterscheiden und das ist eine recht verbreitete Unart. Im Gebet Wahrheiten Gottes aneinander zu reihen, die alle im Wort stehen. Aber am Ende ist es eine Predigt. Es spricht den Herrn gar nicht an. Bitte seid an dieser Stelle diszipliniert. Predigen ist Predigen von Gott durch einen Mensch zu Menschen. Und Beten ist Beten von Gott durch einen Mensch zu Gott. Wenn im Gebet eine Offenbarung mit offenbar wird, dann lehrt das auch den Menschen. Es bleibt trotzdem ein Gebet. Das ist dieses gegenseitig Inspirieren. Aber wer am Gebet anfängt zu predigen, ich glaube, jeder, der das erlebt hat, weiß, dass das die Lust am Gebet total nimmt. Ein weiterer Unart sind lange Gebete. Lange Gebete haben ihren Sinn und sind ganz wichtig. Wo? Im Kämmerlein. Dort gehören die hin. Die können das nicht unterscheiden. Die fangen an, im Gebet ihre private Gebetszeit mit Gott zu pflegen. Das ist zwar wichtig, aber nicht einfach, wenn wir als Gemeinschaft zusammennehmen. Versteht ihr das? Und also, wir müssen unterscheiden, unsere sündige Zeit mit unserem Herrn pflegen. Und da bete ich auch mal schnell eine Stunde in Sprachen, weil mir gerade nichts anderes einfällt und weil ich weiß, dass mein Sinn erneuert werden muss und weil ich Gebete sprechen möchte, die Kraft haben in Fürbitte. Ja, aber doch nicht schafft. Das ist nicht alleine. Und die anderen haben nichts zu sagen. Es fällt aus. Das ist eine Unart im Gebet. Durch ein langes Gebet und Gebete, die versuchen, das gesamte mögliche Spektrum des Anliegens abzudecken. Herr, ich danke dir für das schöne Wetter und ich danke dir, dass ich gesund bin und ich danke dir, dass du König bist und ich danke dir für meine warme Wohnung und dass wir Strom haben und nicht verfolgt werden und noch so ein paar Sachen. Anderen stehen und sagen, schön. Das ist aufs Orchester üben, da kannst du alle Stimmen spielen. Und die anderen sind gewesen. Das Orchester hinkt ein bisschen, die spielen gemeinsam, ich weiß schon. Aber ganz einfache Dinge, die, wenn wir die weglassen, dem Heiligen Raum geben, das Wort einer geistlichen Geburt zu schaffen. Wir haben immer wieder ein Ziel, der Heilige Geist will durch uns, durch diese verschiedene Wetten zu sagen, eine Offenbarung, verschiedene zusammengetragene Kraft im Gebet, etwas bewirken, etwas zur Geburt bringen. Deswegen ist ein langes Gebet nicht egal. Wenn in einer Gebetsrunde jemand alle Aspekte ist er weitergegeben, was der Heilige Geist ihm an Einsatz gegeben hat. Also kurz und mit dem Einsatz, den wir gerade von Gott haben. Gebete sind ein Merkmal der Pharisäer. Jesus sagt, dass sie zum Schein lange Gebete halten, wo alles erzählt wird. Ist so, steht so im Wort. Markus 12, Vers 40. Nein, aber wenn jemand lange Gebete betet, die mehrere Themen berühren, wird es für die anderen langweilig. Und wenn eine Gebetsrunde langweilig wird, das ist ganz schlimm, weil das uns die Lust am Gebet, am gemeinsamen Gebet nimmt. Und der Feind weiß, welche Macht eine Einheit hat. Die Städte wurden erschüttert. Petrus kam aus dem Gefängnis. Die Apostel haben Kühnheit gehabt, das Wort zu verkündigen. Das sind die Auswirkungen. Paulus wurde ausgesandt mit Vollmacht und hat Nationen zu Jesus gebracht. Das sind Auswirkungen von Gebet, was der Heilige Geist zu diesem Zusammenklang führen konnte, wo in Einheit aus dem Mund von verschiedenen Menschen und mit verschiedenen Aspekten ein Gebet gesprochen wird. Deswegen liegt dem Feind so viel daran, gemeinsames Gebet uns modisch zu machen, langweilig zu machen. Ich habe ja alles gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann beten wir erstmal in Sprachen zusammen und warten, dass der Heilige Geist uns wieder erfrischt. Dann fällt uns wieder was Neues ein. Zum Beispiel, wenn ein Zusammentönen angefangen hat und jemand fängt an, ein langes Gebet zu sprechen, und da meine ich nicht unbedingt, die Zeitdauer ist auch wichtig. Wir leben in Raum und Zeit und wir sind beteiligt an dem Werk des Heiligen Geistes. Die Zeit von dem Gebet ist wichtig. Also was weiß ich, 3-4 Sätze. Höchstens, wenn es keine solchen 10-Komma-Stellensätze sind. Und die Themen sind wichtig. Dass wir nicht in einem Gebet versuchen, von verschiedenen Notenblättern im Vergleich zu spielen. Wir bleiben bei dem Notenblatt, was aufgeschlagen ist. Entweder weil es der Heilige Geist so geführt hat, oder weil wir es gemeinsam so beschlossen haben. Beide Möglichkeiten bestehen. Wir können beschließen, wir machen Fürbitte, machen wir Fürbitte. Wir können beschließen, wir beten wir an. Solange, bis wir merken, ja, es ist gut. Und oder der Heilige Geist, wenn wir zusammenkommen und ihn suchen und ein Stück in Sprachen beten, fängt an, so ein Musikstück anzustimmen. Das braucht ein bisschen mehr Training in der Gruppe, dass man das Musikstück so spontan angestimmt bekommt vom Heiligen Geist. Aber wenn man noch nicht ganz so viel Training hat, beschließt man jetzt das. Und dann versuchen wir Leitung und Inspiration vom Heiligen Geist und beten gemeinsam dieses Thema. Und wenn dann jemand ein Gebet, was viele verschiedene Themen abdeckt, ist das Orchester durcheinandergebracht. Es ist möglich, wenn wir jetzt auch, wenn Musiker miteinander spielen und jemand spielt permanent falsch, das haut die anderen aus dem Takt. Versteht ihr das? Und das nimmt dem Heiligen Geist die Möglichkeit, uns für seine Kraft zu verwenden. Und ein letzter Punkt zu dem Thema Unorden im Gebet ist Ungehorsam oder Eigensinn. Diese Harmonie oder dieser Gleichklang im Gebet muss und kann nur auf der Grundlage stehen, dass wir uns einander unterordnen. Und es steht in Vers im 1. Korinther 14, Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und ein anderes Wort für Frieden kann auch Harmonie sein. Frieden, ein Wohlklang. Und das ist der Schlüssel dafür, dass wir sagen, oh Mensch, der Heilige Geist drängt mich aber jetzt so, das und das zu beten. Ja, du hast Autorität, du ordnest dich einander unter. Der Heilige Geist hat dich möglicherweise gedrängt, vielleicht hat dich auch deine Seele gedrängt, wer weiß. Und das einander unterordnen in so einem Gebet verhindert, dass jeder irgendwie mit dem rausplatzt, was ihm gerade ganz oben drauf liegt und damit dieser Zusammenklang nicht entstehen kann. Und wenn eine Gemeinde gelernt hat zu beten, wird eine Gemeinde wachsen. Wenn zwei Leute lernen miteinander geistgeleitet zu beten, werden sie nicht zu zweit bleiben. Wenn eine Gemeinde die Gebete, die Gott gebetet haben möchte, betet, wird der Wille Gottes, wie er im Himmel vorbereitet ist, auf der Erde geschehen. Ja. Amen.